Nächster Halt, Universität.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 9b. Heute sprechen wir über die Querdenkenbewegung mit Johannes Pantenburg. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielleicht kannst du dich gerade kurz mal unseren ZuhörerInnen vorstellen, was du so an der Uni Konstanz machst und was du an der Bewegung, Querdenkenbewegung erforscht.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin Johannes Pantenburg, ich bin Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zeitgeschichte und bin aber auch als Koordinator Teil von einem Forschungsteam, einer Forschungsinitiative, die sich mit Wissen und sozialen Bewegungen auseinandersetzt. Und in dem Zusammenhang habe ich und das Team uns mit den Querdenken-Protesten auseinandergesetzt und die erforscht, als die vergangenen Jahres im Oktober an diesem Tag der Deutschen Einheitswochenende in Konstanz waren. Und vielleicht kann ich kurz erklären, wie wir das gemacht haben. Das war nämlich nicht nur unser Team aus Historikern vor Ort, sondern wir haben das so interdisziplinär in einem Verbund gemacht. Das heißt, es war ein Team um den Politikwissenschaftler Sebastian Groß vor Ort. Die haben so eher quantitative Umfragen gemacht, also geguckt, wer demonstriert da vor Ort, wie alt sind die, wie viele Frauen, Männer und so weiter, also quantitative Fragen. Wir hatten ein Team von Ethnologen vor Ort, die teilnehmende Beobachtung gemacht haben, die Videoethnografie gemacht haben. Wir hatten den Soziologen Boris Holzer und ein Team um die Medienwissenschaftlerin Isabel Otto, die sich so die Mediennutzung, Telegram-Kommunikation angeschaut haben. Und zu guter Letzt waren wir ein Team aus HistorikerInnen, die vor Ort quasi Tiefeninterviews, also quantitative qualitative Analysen durchgeführt haben. Und wir haben quasi Leute angesprochen, ob die bereit wären, mit uns ein Interview vor Ort zu führen und das auf Band auch aufzuzeichnen. Und haben dann so ein bisschen abgeklopft, also die Selbstdarstellung von denen, was für Motive haben die, was für Medien nutzen die, wieso sind sie hier, was für Ziele verfolgen die. Und haben quasi am Rand der Demo denen so ein bisschen Raum gegeben, sich zu erklären und erläutern. Ja, und durch diese ganz unterschiedlichen Teams haben wir quasi wie so ein interdisziplinäres Panorama an Ergebnissen, die wir, vielleicht kann ich das als kleine Eigenwerbung vorweg direkt schieben, im Juli auch beim Campus Verlag als Buch Die Misstrauensgemeinschaft der Querdenker herausgeben werden. Und ich freue mich, jetzt hier ein wenig darüber plaudern zu können.
Ich freue mich auch sehr. Jetzt vielleicht direkt dazu eine Frage, wenn du dich da so unter die Menge gemischt hast, wie war das so? Wie haben die Leute darauf reagiert, dass du ihnen da Fragen gestellt hast oder ihnen den Raum gegeben hast, so Fragen zu beantworten? Wie war das für dich und wie war das vielleicht auch für die?
Also für uns als Team war es tatsächlich überraschend, weil das war Anfang Oktober, so die große letzte Querdenken-Demo war tatsächlich die am 29. August in Berlin, die, glaube ich, die meisten auch noch in Erinnerung haben mit dem sogenannten Sturm auf den Reichstag, wo die Berichterstattung viel drum ging, über Rechtsextreme in der Bewegung, über Übergriffe auf Journalisten. Also das war so ein bisschen die Voreindrücke, die wir auch für Konstanz hatten. Und wenn ihr euch erinnert, in Konstanz gab es auch Debatten drum, wird das, wie friedlich wird das Wochenende und so weiter. Das hat sich ja Gott sei Dank nicht, diese Befürchtungen haben sich Gott sei Dank ja nicht erfüllt. Und das Gleiche galt eigentlich auch für uns. Wir waren tatsächlich sehr positiv überrascht, wie leicht es ging, tatsächlich Gesprächspartner zu finden, Gesprächspartnerinnen zu finden. Und wir hatten eigentlich dann eher das Gegenteil von dem, was wir erwartet hatten. Wir hatten eher mit Leuten zu tun, die einen rechten Redeschwall über uns ergossen haben. Also die waren total angetan von der Möglichkeit, endlich ihre Sicht der Dinge auf Band sprechen zu können. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir, also wir haben uns klar erkenntlich gegeben, wir sind von der Uni Konstanz, Arbeitsgruppe Zeitgeschichte, dass wir damit natürlich nicht unter das Feindbild dieser Leute gefallen sind. Also wir waren weder Vertreter der öffentlichen Medien, die vor Ort tatsächlich auch angefeindet wurden teilweise, ich habe da auch mit Reportern gesprochen, oder irgendwie Vertreter der Medizin, Virologie und so weiter, sondern als Zeitgeschichte, glaube ich, haben die das gerne wahrgenommen, uns da so ein bisschen ihre Position darzulegen. Ja.
Okay, ja, schön. Auf jeden Fall erstmal, dass du da nicht so angefeindet wurdest. Vielleicht als nächste Frage, also wir haben ja schon alle sehr viel von den Querdenkern gesehen, aber aus was besteht denn die Querdenkenbewegung? Also welche gesellschaftlichen Gruppen demonstrieren denn da mit?
Ja, das ist tatsächlich so eine Frage, die vor allem Sebastian Kos mit seiner quantitativen Umfrage in Konstanz so ein bisschen abgedeckt hat. Und da sieht man vor allem, es ist eine Bewegung, was in dieser Studie rauskam, die in Konstanz relativ paritätisch aufgestellt, was die Geschlechterverhältnisse angeht, war. Also 50% grob Frauen und Männer, das war so mehr oder weniger geteilt. Es ist eine relativ von den Bildungsabschlüssen her sozusagen gut gebildete Gruppe, also die im Vergleich zur Gesamtgesellschaft ist der Anteil von Personen mit höheren Bildungsabschlüssen vergleichsweise hoch, also Abitur und darüber hinaus. Und es ist, auch das interessant, eine eher ältere Bewegung. Das heißt, der Altersdurchschnitt bei diesen Umfragen lag so bei knapp unter 50 Jahren. Was natürlich im Gegensatz zu der anderen prominenten Bewegung Fridays for Future steht, wo es ja eher eine sehr junge Bewegung ist. Das wären so ein bisschen die Zusammensetzung. Und wenn man sich dann anguckt, also für was gehen die auf die Straße, das deckt sich eigentlich mit unseren Interviews, die wir geführt haben, sind das vor allem neben der Ablehnung der staatlichen Maßnahmen so ein dreifaches Misstrauen, würde ich sagen, deswegen auch Misstrauensgemeinschaft. Ein Misstrauen gegenüber der Politik und der Bundesregierung, ein Misstrauen vor allem gegenüber den Medien und ein Misstrauen gegenüber diesen, wie soll man sagen, prominenten wissenschaftlichen Führungspersönlichkeiten. Also Christian Drosten war eine der Hauptfiguren, die immer wieder angefeindet wurde. Und das eint eigentlich diese sehr, sich doch sehr divers vor Ort gestaltende Bewegung von Esoterikern, irgendwelchen Yoga-Damen, die da vor Ort waren und meditiert haben, bis hin aber auch zu Reichsbürgern, die da Flyer verteilt haben oder Leuten von dem rechtspopulistischen Compact-Magazin, die da Exemplare verteilt haben.
Okay, und gibt es denn, also kann man irgendwie diese Bewegung mit anderen Bewegungen, also jetzt hast du ja gerade eben schon Fridays for Future genannt, inwiefern kann man die vielleicht auch mit anderen historischen Bewegungen noch vergleichen? Gibt es da irgendwas, wo man irgendwie so sehen kann, okay, da läuft es ähnlich, irgendwelche Gemeinsamkeiten mit Bewegungen, vielleicht auch aus dem 20. Jahrhundert?
Ja, ist natürlich jetzt sehr dankbar, dass du mir als Zeithistoriker so eine historische Frage stellst. Es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also grundsätzlich kann man sagen, dass so Opposition gegen Infektionsschutzmaßnahmen eigentlich bei allen Epidemien vorkam. Also es gibt, das wurde, glaube ich, medial auch mehrfach thematisiert während der spanischen Grippe zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 1918/19 formiert sich zum Beispiel in San Francisco auch so eine Anti-Mask-League, also eine Vereinigung, die gegen das Tragen von diesen Masken auftritt. Das wäre so eine witzige kleine Parallele. Ich glaube aber, wenn es jetzt wirklich darum geht zu gucken, also was gibt es für historische Vorbilder, ist es, glaube ich, sinnvoll zu unterscheiden, zum einen, auf wen bezieht sich Querdenken selbst und quasi, was sind tatsächlich sozusagen Vorläufer der Bewegung. Wenn man sich jetzt anschaut, und das haben die Ethnologen bei uns im Team vor allem gemacht, auf was für Bewegungen greift Querdenken zurück, auf was für Protestpraktiken und so weiter, würde ich sagen, das sind vor allem zwei. Das ist zum einen die Friedensbewegung. Ihr erinnert euch, das war hier die große Friedenskette, die angekündigt wurde, und die Analysen von uns zeigen auch in den Reden vor Ort, ist das Schlagwort Frieden immer zentral. Das ist was, damit kann jeder irgendwie sich identifizieren, kein Mensch ist gegen Frieden, das gilt so als eines Band und wird natürlich auch als Zeichen der Friedfertigkeit bewusst nach außen gespielt, nach diesen Bildern und Diskussionen, die in Berlin am August geführt wurden. Und auch die Protestpraktiken, also diese Friedenskette ist etwas, das kennt man aus den 80er Jahren von der größten Friedensbewegung in Deutschland gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in der BRD und Westeuropa. Da gab es mal zwischen Stuttgart und Neu-Ulm eine riesige Menschenkette als Demonstrationsform und an solche, Protestbilder, die in der kulturellen Erinnerung auch vorhanden sind, knüpft die Bewegung bewusst an, auch mit dem entsprechenden Anspruch, wir sind quasi genauso historisch wirkmächtig wie diese Bewegung, repräsentieren genauso große Teile in der Bevölkerung wie diese Bewegung. Und das andere, vielleicht das noch ganz kurz, was immer wieder auftaucht als eigener Anspruch von Querdenken, ist, sich in die Tradition der Bürgerrechtsbewegung in der DDR zu stellen. Also Slogans wie Friedliche Revolution 2.0, die Tatsache, dass Montagsdemonstrationen abgehalten werden, dass Parallelen zur DDR gezogen werden, ist natürlich eine bewusste sich in die Reihe stellen von diesen friedlichen Demonstranten im Wendejahr 89. Das wären so die Bezüge von Querdenken selbst. Wenn ich jetzt drauf schaue und wenn man überlegt, was gab es für Vorläufer, kamen mir direkt die Montag oder die Mahnwachen für den Frieden 2014. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das war im Rahmen der Krim-Annexion und der Ukraine-Krise, gab es in Deutschland und später auch Österreich und der Schweiz Demonstrationen, sogenannte Mahnwachen für den Frieden, die quasi sich für eine russlandfreundlichere Politik ausgesprochen haben, die EU und die USA und die NATO für Interventionen kritisiert haben im Zuge dieser Krim-Annexion. Und da sind die Parallelen tatsächlich, finde ich, sehr augenscheinlich. Also wir haben da nicht nur die Parallele, dass auch diese Mahnwachen sich in die Tradition der Bürgerrechtsbewegung wie auch der Friedensbewegung gestellt haben, sondern wir haben da auch schon eine dezidierte Medienkritik. Da gab es schon die Slogans mit von wegen, es ist eine komplett verzerrte Medienberichterstattung über diesen Konflikt auf der Krim. Wir haben den populistischen Dualismus, also wir, das Volk, wird von denen da oben, den US-Politikern, der NATO und so weiter, in das Licht geführt. Es gab Verschwörungstheorien, die auf den Demonstrationen publik getan haben, also von Chemtrails über eben diese Elite, die im Geheimen irgendwie die Fäden zieht. Und es gibt sogar personelle Kontinuitäten. Also Ken Jebsen hatte quasi 2014 bei diesen, also Ken Jebsen, der relativ bekannte Verschwörungstheoretiker, der im Zuge dieser Querdenken-Demos auch große Bekanntheit bekommen hat, würde ich behaupten. Der war 2014 auch auf diesen Montagsmahnwachen ein häufiger Redner. Das gleiche gilt für Jürgen Elsässer, dem Chefredakteur des schon angewähnten rechtspopulistischen Kompakt-Magazin, der auch bei diesen Montagsmahnwachen für den Frieden 2014 aufgetreten ist. Also das wären so die vielleicht Vorläufer, die man als Außenstehender oder analytisch vielleicht herausstreichen kann, abseits von diesen Inanspruchnahmen den Inanspruchnahmen der Bewegung selbst.
Mhm. Jetzt wurden ja schon mehrmals so die Medien angesprochen. Ich finde, das ist so ein bisschen paradox, weil sie ja eigentlich so dafür demonstrieren, also für die, auch, oder ich würde jetzt sagen, für die Grundrechte und fürs Grundgesetz, aber gleichzeitig dann irgendwie, also garantiert das ja auch die Pressefreiheit, aber dann stellen sie sich so vehement gegen die Presse. Wie kann man denn da jetzt in der Berichterstattung mit umgehen oder also wie sollte man mit den Querdenkern umgehen und wie sollte man über die Berichterstattung führen? Also inwiefern ist das dann eben vielleicht halt auch, gibt es denen Reichweite, noch mehr Reichweite oder sollte man die eher lieber ignorieren? Also finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, wie man dann damit so umgeht.
Das ist jetzt natürlich eine Riesenfrage, für die ich jetzt auch ad hoc keine Lösung natürlich parat habe. Was ich jetzt vielleicht aus diesen Interviews und der Analyse dieser Interviews mitnehmen und vielleicht rausziehen kann, ist, dass man gut daran ist, differenziert Bericht zu erstatten. Vielleicht kann man es so sagen, also in allen Interviews war dieser Vorwurf, die Medien stellen falsch dar. Und das ist in dieser Pauschalität natürlich vollkommener Humbug, auch wenn es die Bewegung betrifft. Also der Vorwurf, man kommt selber nicht zu Wort oder es werden die Motive nicht abgefragt, das stimmt so nicht. Also wenn Sie sich daran erinnern, die bekannte Moderatorin Dunja Hayali war Anfang August schon auf Querdenken-Demos und hat versucht, das Gespräch zu führen. Also da gab es auch von Seiten, ich sag mal ganz pauschal, der Medien den Versuch, auch den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihre Positionen und Motive quasi darzulegen. Und das hat sogar noch zugenommen. Also in Konstanz war das SWR, ZDF, alle mit Teams, die quasi Interviews geführt haben und versucht haben, mit den Leuten zu sprechen, warum sind die vor Ort, was treibt die an, auf solche Demos zu gehen. Also diese pauschale Kritik, man käme nicht zu Wort und es wäre alles nur diffamierend von oben herab, ist falsch. Was natürlich schon ein Punkt ist, ist, dass quasi so eine abwatschende Berichterstattung, eine skandalisierende, das gab es teilweise. Es gab Spiegel-TV-Reportagen zum Beispiel, die darauf abgezielt haben, so ein bisschen Freaks vorzuführen. Das spielt denen natürlich komplett in dieses Opfernarrativ in die Karten. Also da gilt es wahrscheinlich, oder da gilt es, vorsichtig zu sein mit solchen Aburteilungen. Das Gleiche gilt auch dazu, wenn es darum geht, quasi die radikalen und rechtsextremen Elemente in dieser Bewegung herauszustellen. Die gibt es, die müssen klar benannt werden, aber es muss eben auch in der Berichterstattung klar werden, dass es auch Teile gibt, die quasi auf diesen Demonstrationen teilnehmen, die jetzt nicht per se als Nazis oder als Verschwörungstheoretiker zu etikettieren sind. Ich glaube, das ist ein schmaler Grat, also quasi über diese radikalen Inhalte zu berichten und gleichzeitig quasi auch gemäßigtere Teile der Bewegung zu erfassen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, der aber, wie ich finde, wenn man sich die Berichterstattung seit dem Sommer 2020 anschaut, diesem Anspruch wird versucht, gerecht zu werden. Aber es ist sicherlich eine Herausforderung. Das ist jetzt so ein bisschen das, was wir so aus unseren Studien da herausziehen können und quasi so als kleiner Eindruck für den medialen Umgang damit vermitteln können.
Die Menschen, die bei der Querdenkerbewegung mit dabei sind, konsumieren ja dann, also oder weichen dann ja so auf alternative Medien aus. Ich würde die jetzt mal als Telegram-Gruppen beispielsweise benennen. Was ist denn die Ursache dafür, dass sie auf diese alternativen Medien dann wechseln? Ist das eine fehlende Medienkompetenz?
Ja, also die Frage nach den Motiven ist immer eine schwierige. Man kann aber vielleicht versuchen, darüber zu erklären, worin liegt denn diese Attraktivität der, ich sag mal in Anführungsstrichen, alternativen Medien oder der alternativen Erzählung zu der Corona-Pandemie, die, wie sie richtig beschrieben hat, das ist vor allem Telegram, WhatsApp, YouTube, über die solche Inhalte ausgetauscht werden. Das zeigen sowohl die Umfragen in Konstanz wie auch unsere Interviews, die geben zu absolut großen Teilen an, dass sie sich hauptsächlich im Internet über die Corona-Pandemie, über die Proteste und so weiter informieren. Die Attraktivität dieser Gegenerzählung liegt, glaube ich, und das zeigen auch diese Interviews, vor allem in diesem abweichenden Charakter. Das zeigt ja sich ja schon in der Selbstbezeichnung der Gruppenidentität als Querdenker. Man steht quer zum Mainstream, man steht außerhalb der Mehrheit, die in der Selbstdarstellung quasi Falschdarstellungen verfallen ist, die als Schlafschafe einfach nur den Experten hinterherlaufen, während man selbst aktiv wird, man recherchiert selber in diesen Netzwerken, abseits der Printmedien, abseits der Tagesschau, stellt vielleicht sogar noch selber Recherchen an, indem man irgendwie Infektionszahlen gegenrechnet, was uns in Interviews auch geschildert wurde. Also diese Verbindung zwischen zum einen dem Selbstverständnis als kritischer Geist, der mit diesen alternativen Sichtweisen verbunden ist, und zum anderen selber recherchieren, nicht nur konsumieren, sondern selber in Gruppen nach Informationen suchen, macht die Attraktivität aus, und zum anderen sind das auch die Inhalte dieser Gegenerzählung. Also indem eben gesagt wird, Corona ist gar nicht so gefährlich, viel gefährlicher sind die Infektionsschutzmaßnahmen, die Masken sind quasi gesundheitsschädlich und viel schädlicher als das Virus, was alles auch da behauptet wird, macht diese leidigen Infektionsschutzmaßnahmen schlussendlich überflüssig und ermöglicht quasi in dieser Logik eine Rückkehr zur so herbeigesehnten Normalität. Und ich glaube, das ist als Motiv durchaus plausibel und nachvollziehbar.
Ja. Ja, und ich fand auch, also ich habe noch einen Artikel gelesen, wo du oder ihr zusammen eben auch das bisschen beschrieben habt, wie so ein Heimwerker, der dann sich so eine Hütte baut und auch so ganz stolz und sehr viel Selbstbewusstsein da dann rausgeht und also mit dem Wissen, das er sich dann da zusammengesammelt und angeeignet hat, dass das auch mit sehr viel Stolz und Selbstbewusstsein passiert. Aber ich habe auch gelesen, dass dann eben teilweise Menschen, die sich engagieren für die Querdenker, so negative Auswirkungen deshalb haben in ihrem Umfeld. Wieso ist es denn trotzdem so attraktiv, sich dafür zu engagieren, auch wenn man sozusagen so einen sozialen negativen oder so einen sozialen Preis dafür dann abkassieren muss.
Also die Attraktivität, also wie gesagt, die Aufwertung des Selbst und der eigenen Gruppe, dieses Selbermachen und das, was du jetzt netterweise auch zitierst hast, diese Heimwerker-Metapher, das war wirklich ein Eindruck, der sich durch alle Interviews gezogen hat. Also dieser Stolz zu sagen, ich recherchiere jeden Tag in den entsprechenden Foren, ich bin in so und so viel Telegram-Gruppen, ich habe selber bei BASF die Fallzahlen recherchiert und die stimmen nicht mit den RKI-Zählen überein. Das ist wirklich so ein Do-it oder Know-it-yourself Impetus, der da durchschwingt. Das mit den sozialen Folgen kam auch öfters vor, also der Verweis auf einen Freundeskreis, der durch das eigene Engagement und durch die eigene Position gespalten ist, Zitate wie, man kann auf der Arbeit nicht mehr mit den Kollegen sprechen und wird da gemieden, das ist ein hoher Preis, den scheinbar diese Selbstdarstellung oder diese Selbstaufwertung aufwiegt, aber der natürlich durch diese ich sage mal, Echokammern auf den Telegram-Kanälen und letztendlich auch auf diesen Demonstrationen, wo man gemeinsam unter Gleichgesinnten, zumindest in der Sache, also gegen diese Infektionsschutzmaßnahmen, protestiert, aufgefangen werden kann. Also indem wir eben zum Beispiel diese Telegram-Gruppen ermöglichen, mit Gleichgesinnten mich über bestimmtes Gegenwissen, Verschwörungstheorien auszutauschen, ohne dass da moderiert wird, wie das jetzt zum Beispiel in Printmedien undenkbar wäre, dass da quasi Artikel rauskommen, die nicht irgendwie bestimmten Qualitätsstandards entsprechen. In diesen Telegram-Gruppen kann das alles ausgetauscht werden, ohne dass da quasi unmittelbar Stimmen von außen intervenieren. Und in diesen oft zitierten oder oft sogenannten Echokammern können natürlich Frustrationserfahrungen, die dann quasi nach außen gemacht werden, auch aufgefangen werden und positiv umgedeutet werden als quasi ein Preis, den man in dem gerechten Kampf für die vermeintliche Wahrheit zu zahlen hat und dann quasi auch als stolzes Opfernarrativ des Gerechtigkeitskämpfers, wie das teilweise auch in den Reden auf der Demo vor Ort passiert ist, umdeuten kann.
Droht uns denn jetzt gerade durch solche Echokammern noch aktuell auch immer noch eine Radikalisierungsgefahr dieser Bewegung? Also inwiefern kann sich das jetzt noch weiter potenzieren?
Blick in die Glaskugel. Ich wage da keine Prognose, aber wenn man sich das strukturell anguckt, ist dieses Radikalisierungspotenzial natürlich da. Also in Gruppen, wo quasi unwidersprochen solche Theorien verbreitet werden, bestimmte Sündenböcke wie Bill Gates, die WHO benannt werden, ohne dass quasi dem widersprochen wird. Im Gegenteil, wo quasi in Form einer phatischen Kommunikation, wo es um Gruppenzugehörigkeit geht, sowas eher noch bestärkt wird, sind natürlich Radikalisierungstendenzen angelegt. Und auch in diesen Misstrauenslogiken, also irgendwas muss dahinter stecken, ist natürlich der Schritt zu immer radikaleren Theorien schon angelegt. Das heißt nicht, dass das zwangsläufig bei allen passieren muss, aber es sind natürlich begünstigende Faktoren.
Ja, das ist jetzt vielleicht auch eine schwierige Frage, aber ich stelle sie mir trotzdem, weil wie kann man denn dann jetzt damit umgehen? Also, oder inwiefern kann man das versuchen, zumindest ein bisschen vorzubeugen? Ist es jetzt eine Lösung, gerade wie ihr, mit denen einfach zu sprechen und sich mit denen zu unterhalten? Oder inwiefern kann man denn irgendwie, gerade wenn sie so ein starkes Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit haben und man sich, also dann ist ja Abwenden an sich schon sehr, sehr blöd oder da bringt nichts, sag ich jetzt mal. Inwiefern, kommuniziert man jetzt mit diesen Menschen oder inwiefern kann man, wie schon gesagt, vorbeugen, dass es noch radikaler wird oder sie sich noch ausgeschlossener fühlen?
Ja, das ist immer so die große Frage, die steht, kann man mit den Reden ins Gespräch kommen? Und wir haben das im Team auch diskutiert und der Eindruck nach dieser Demonstration in Konstanz war eigentlich, man kann mit ihnen ins Gespräch kommen, mal abgesehen jetzt quasi von den extremen Teilen der Bewegung, die da irgendwie absolute QAnon-Anhänger sind oder Reichsbürger oder sonst irgendwie radikal aufgestellt sind, ist das unter den Anhängern und den Leuten, die auf der Demo waren, durchaus möglich. Und das lag sicherlich an diesem Verfahren, erstmal ihnen Raum zu geben, sich selber zu artikulieren, die eigenen Motive zu artikulieren. Und spannend war dann, dass quasi in den Nachgesprächen, also man hat dann irgendwann gesagt, so, wir sind jetzt durch, wir haben das so offen Leitfragen gestützt, das heißt, man hat die erstmal reden lassen und dann halt immer wieder so ein bisschen auf Punkte eingegangen. Und in den Nachgesprächen war das dann ganz spannend, weil dann unsere Haltung oft erfragt wurde, oder zumindest war das in meinen Interviews, die ich geführt habe, so. Und man dann doch gemerkt hat, dass das nicht mehr so konfrontativ war, nachdem man sich erstmal quasi selber besprechen konnte. Das sind jetzt natürlich sehr im Kleinen, aber ich glaube, dass solche Formate, die quasi erstmal dem Gegenüber Raum geben zur Selbsterklärung, da wohl am ehesten das Potenzial ist. Und das ist vielleicht auch was, weil das ist ja nichts, was irgendwie nur in den Medien passiert oder nur auf solchen Demonstrationen, sondern man kennt das ja vielleicht auch aus dem Freundeskreis, Familienkreis, dass quasi dieses im Gespräch bleiben wahrscheinlich was sehr, sehr Wichtiges ist. Das heißt aber nicht, dass das unkommentiert stehen gelassen oder dass man das unkommentiert lassen sollte, wenn da irgendwie Falschinformationen und Verschwörungstheorien verbreitet werden sollten. Also sowas muss gerade im medialen Raum und im politischen Raum natürlich widersprochen werden. Wichtig ist es aber, glaube ich, dass da keine Abwertung, wie wir kennen alle die Schlagworte, irgendwie Covidioten und so weiter, was kursiert ist, stattfinden, weil ich glaube, das tatsächlich eher Öl ins Feuer gießt, als dass es beiden Seiten irgendwie bringt, weil etwas nützt.
Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz, also was in der Bewegung ja entsteht, ist dann ja sozusagen so ein gemeinsames Gegenwissen, das etabliert wird. Wie kommt es denn dazu, dass so ein Gegenwissen entsteht und so eine alternative Parallelrealität quasi geschaffen wird? Also hast du da vielleicht Beispiele für so Desinformationen, die sich da so verbreiten in diesem Gegenwissen?
Also ich will diese ganzen Desinformationen gar nicht erzählen oder nochmal irgendwie wiederholen, aber was man eben sagen kann, was wir unter diesem Gegenwissen beschrieben haben, was auf diesen Demos kursiert, sind zum einen eben Inhalte, Schädlichkeit von Masken, Corona ist nicht so schlimm wie behauptet etc. Aber zum anderen eben auch ganz bestimmte Wissensformen und Erkenntnisformen. Also die Leute haben in den Interviews ganz oft auf ihr Bauchgefühl verwiesen. Im Sinne von, ich hatte früher schon immer eine gute Intuition und jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass da was nicht stimmt, also kann irgendwas nicht stimmen. Das schlägt sich auch durch in diese wirklich teilweise haarsträubenden historischen Vergleiche. Also weil ich mich so fühle, als würde ich in einer Diktatur leben, leben wir in einer Corona-Diktatur. So, das wären so Bauchgefühl und gefühltes Wissen. Das andere, was in den Interviews sehr prominent war, war so Erfahrungen, die man, so Lebenserfahrungen, die angeführt wurde. Ein Angestellter aus der Veranstaltungsbranche hat darauf verwiesen, dass er aus einem anthroposophischen Haushalt kommt, selber nicht geimpft ist, noch nie krank war. Wieso soll er sich jetzt impfen lassen? Wieso soll sein Sohn sich jetzt impfen lassen? Ein Ingenieur aus der Automobilindustrie hat darauf verwiesen, dass ja bei ihm in der Firma würden auch nur die Leute nach oben kommen, die sich irgendwie loyal gegenüber der Chefetage verhalten. Und das sei doch in der Wissenschaft bestimmt genauso. Also da werden einfach Erfahrungswissen aus dem Alltag und aus dem Berufsleben übertragen auf so komplexe Systeme wie Politik, Wissenschaft und so weiter. Mhm. Das wären so Erkenntnisformen. Und das Attraktive an diesem Gegenwissen ist natürlich, dass kollaborativ auch so ein bisschen erarbeitet wird. Also man leitet die Sachen selber aus bestimmten Chats weiter, man trägt selber Erfahrungen und bestimmte Wissensbestände bei. Und ja, wie gesagt, vorhin diese Heimwerker-Metapher, ne, man bastelt sich so selber seine Wissensbestände zusammen und die sind dann auch noch gegen einen wissenschaftlichen, immer verspotteten Mainstream gerichtet, über den man sich dann erhebt, durch das selbstgemachte Wissen aus eigener Anschauung. Und vielleicht das noch als letzter Punkt, dieses Gegenwissen, was dann auf diesem Hausverstand beruht, auf dem gefühlten Wissen aus den eigenen Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten, das wird dann ganz oft auch noch geadelt, indem man dann bestimmte Gegenexperten hat, die oft dann auch noch irgendwie akademische Titel haben, also zum Beispiel Sucharit Bhakti, ein Professor im Ruhestand, der quasi als Wissenschaftler, als habilitierter Mikrobiologe sagt, ja, das, was ihr euch da quasi zu Hause anrecherchiert habt, das stimmt alles. Und das sage ich euch als Mikrobiologe. Und dann wird das quasi dieses Gegenwissen, dieses aus dem Hausverstand heraus geadelt und man kann sich damit auch wissenschaftliche Autorität aneignen, um dann quasi sich gegen den Mainstream sozusagen zu richten. Und das ist bestimmt, oder das ist sicherlich was, was diese Attraktivität des Gegenwissens ausmacht, das dabei Querdenken kursiert.
Jetzt vielleicht nochmal zurück zu deiner Forschung im Oktober letzten Jahres. Wie war das denn dann, als du dann erzählt hast, was deine Position so ist? Oder wurde überheblich mit dir gesprochen da? Oder wurde das dann, also ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, dass es dann nicht mehr so krass ein Gegeneinander war. Aber ich meine, keine Ahnung, haben sie deine Position dann verstanden? Oder war da sehr viel Ablehnung mit dabei?
Ja, es war dann oft so ein Agree to Disagree. Ja. Also man wurde weder angefeindet, noch wurde man versucht, da es haben jetzt keine Belehrungen stattgefunden, was aber durchklang in diesen Nachgesprächen häufiger, war eben sowas wie Zufriedenheit, sich quasi mal austauschen zu können und auch ein Signal, dass man quasi miteinander reden könnte. Man muss allerdings da ein bisschen aufpassen, weil das auch eine rhetorische Strategie häufig ist im Querdenken-Umfeld, dieses beide Seiten anhören, lasst uns diskutieren. Das läuft natürlich schon Gefahr, dass man da so ein bisschen Begrifffischerei betreibt. Also wenn man von beiden Seiten spricht, also sowohl dem wissenschaftlichen Konsens, der abgesichert ist, wie auch den Haltungen und diesem Gegenwissen, das bei Querdenken kursiert, das oft auf wissenschaftlichen Falschbehauptungen beruht, dann ist das natürlich eine Aufwertung der eigenen Position, wenn ich plötzlich von beiden Seiten spreche. Also das wertet meine eigentlich heterodoxe Position natürlich auf. Und was auch immer dieses, ja, lasst uns diskutieren, ins Gespräch kommen, oft ein Problem ist, dass es eben dann nicht um einen Austausch der Argumente geht, sondern um ein, ich möchte meine Argumente abladen und vorbringen und empfinde das aber als Angriff, wenn dann quasi eine andere Meinung geäußert wird. Wir haben jetzt diese Reaktion oder ich habe diese Reaktion in den Nachgesprächen nicht erlebt. Wir sind aber auch nicht dahin gegangen, um zu sagen, wir wollen die jetzt überzeugen. Von dem her ist es natürlich jetzt auch von mir aus eine sehr bequeme Position zu sagen, dass vielleicht in solchen dem gegenüber raumgebenden Gesprächsformaten eine Chance liegt, da irgendwie nicht den Kontakt zu verlieren. Wir selber haben quasi nicht versucht, die zu überzeugen. Und da ist bestimmt Konfliktpotenzial vorhanden. Ja. Aber das haben wir jetzt selber auf der Demo nicht erfahren, weil wir quasi nur, also ich habe das, ich kann da nur von mir sprechen, in den Nachgesprächen dann doch klar gemacht hat, was meine Haltung ist, ohne das jetzt aber irgendwie zu sagen, und eure Meinung, ne, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Genau, deswegen war das wahrscheinlich auch relativ einvernehmlich. Das war aber auch nicht unsere Aufgabe da in diesen Gesprächen oder unser Ziel.
Ja. Die Bewegung hat sich ja jetzt schon aufgrund der Pandemie oder aufgrund von Corona und den Maßnahmen, die da entstanden sind, gebildet. Wird sich die Bewegung jetzt noch länger erhalten oder wenn jetzt Corona vielleicht mal irgendwann einem Ende zugeht, bleibt dann die Querdenkenbewegung bestehen, meinst du? Oder ist es, also wird es darüber hinaus dann sich auch noch halten? Also, oder ist der Konsens eigentlich die Ablehnung der Pandemie-Maßnahmen?
Wieder der Blick in die Glaskugel. Aber ich glaube, es deutet sich schon so ein bisschen an. Also wenn man sich die Mobilisierungszahlen anschaut oder zumindest die Zahlen der großen Demonstrationen, dann hatte die Bewegung, glaube ich, ihren Höhepunkt momentan in der zweiten Hälfte des letzten Jahres, also so August bis Winter. Dieses Jahr ist das, soweit ich das überblicke, sind solche großen Mobilisierungen bis auf in Stuttgart am Osterwochenende, wo nochmal Zehntausende zusammenkamen, bislang ausgeblieben. Und man hat doch den Eindruck, dass quasi mit dem steigenden Impffortschritt der zunehmenden Zurücknahme von Einschränkungen das Mobilisierungspotenzial der Bewegung doch zu schrumpfen scheint. Es wird etwas stiller darum und das macht zumindest Hoffnung, dass das in der Breite ein Phänomen ist oder eine Bewegung ist, die uns vielleicht diesen Sommer nicht ganz so beschäftigt. Es ist aber wie gesagt, ein Blick in die Glaskugel. Aber die Hoffnung, glaube ich, besteht momentan.
Okay. Ja, trotzdem vielen Dank für die Einblicke auch in deine Befragung da im Oktober hier in Konstanz. Es war sehr interessant. Es freut mich sehr, das erfahren zu haben und mit dir gesprochen zu haben heute. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und würde ich nämlich jetzt den HörerInnen noch weiterhin eine gute Fahrt wünschen. Ich hoffe, ihr hattet gute Unterhaltung und
Ja, vielen Dank auch von mir. Und es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht zuzuhören.
Das hoffe ich auch. Tschüss.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.